Ich komme zur Predigt und lese den Predigttext, der steht in 2. Petrus 3, Kapitel 2. Petrus 3, Verse 1 bis 7. Wenn es euch möglich ist, bitte erhebt euch vor Gottes Wort. Petrus schreibt: Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, Geliebte, in den ich euch erinnere und eure reine Gesinnung wecke, damit ihr an die Worte denkt, die von den heiligen Propheten vorhergesagt sind, und an das Gebot des Herrn und Heilands durch uns Apostel. Und wisst vor allem, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Leidenschaften leben und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang an der Schöpfung gewesen ist. Dabei übersehen sie absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und die Erde aus dem Wasser und inmitten der Wasser durch Gottes Wort entstand, durch das die damalige Welt auch in der Sintflut zugrunde ging. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, aufbewahrt auf den Tag des Gerichts und das Verderben der gottlosen Menschen. Amen. Bitte nehmt Platz. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, ein Wort für unser Herz, das wir brauchen, das unser Herz braucht. Und unser Herz befehlen wir dir an, deinem Wort. Amen. Ich habe die Predigt überschrieben: Nichts Neues unter dem Himmel. Das ist abgewandelt aus Prediger 1,9, wo steht: Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles schon da gewesen. Und der Apostel schreibt hier tatsächlich auch nichts Neues. Er erinnert nur und weckt eine reine Gesinnung, anders gesagt eine saubere Einstellung. Das ist das, was er tut. Er wirft dabei einen Blick auf das, was unter dem Himmel ist, was war und was sein wird. Das sind auch die drei Punkte. Er sagt im ersten Punkt, was unter dem Himmel ist: Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, Geliebte, in den ich euch erinnere und eure reine Gesinnung wecke, damit ihr an die Worte denkt, die von den heiligen Propheten vorhergesagt sind, an das Gebot des Herrn und Heilands durch uns Apostel. Also der zweite Brief bringt tatsächlich nichts Neues. Nicht viel, sagen wir so. Erinnert nur an das, was Gott gesagt hat, an Gottes Wort. Er geht an Gemeinden, die es nicht einfach hatten, die zum Teil verfolgt waren. Und der Apostel will jetzt bei diesen Gemeinden, Anfangsgemeinden, unter Verfolgung eine reine Gesinnung wecken. Hatten die nicht, bei all der Mühsal, die sie damals hatten? Nein, einige haben offenbar keine reine Gesinnung. Sie leben, wie er in Kapitel 2,10 schreibt, nach ihrer selbstsüchtigen Natur. Das heißt, ihre unchristliche Gesinnung hat wieder die Oberhand gewonnen. Gegen das Gebot des Herrn. Und welches Gebot jetzt? Naja, ihre unchristliche Gesinnung hat wieder Oberhand gewonnen. Und dieses Wort Gesinnung, das verwendet eben der Petrus hier. Und der Herr Jesus verwendet es auch an einer Stelle. Nämlich in Matthäus 22, 37. Da kommt die Gesinnung auch vor. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und bei Gemüt steht eben Gesinnung. Also das Denken, das mit dem Verstand, was daraus kommt, das soll auf ihn ausgerichtet werden. Und das haben sie offensichtlich verpasst. Tun sie nicht mehr. Gott praktisch lieben im Hören auf ihn, in den Entscheidungen, die man treffen muss. Auch wenn es nicht so einfach läuft, bei Problemen in Haus und außer Haus, mit Familie, Gesundheit, Arbeit. Und das, obwohl Gott offensichtlich nichts tut. Trotzdem die Gedanken auf ihn ausrichten, die Gesinnung und ihn trotzdem lieben. Und den Nächsten gerade auch noch. Die sind ja wirklich nicht immer die Liebsten. Ja, das sollen wir tun. Und wir beten sogar darum. Im Vater unser sind die ersten drei Bitten für unsere Gesinnung. Die sind auf Gott ausgerichtet. Die ersten drei. Und die nächsten drei Bitten, ja, da tut er etwas für uns. Die drei Bitten, die Gesinnung, die soll auf ihn ausgerichtet werden und sie soll sauber sein. Und das ist etwas, was nicht immer passiert und Gott, ja, naja, was tut der? Also wer das Vater unser nur als Sprüchlein herunterleiert, dann und wann, wenn es gerade nötig ist oder man Angst hat, bei dem tut Gott gar nichts. Da gibt es auch keine neue Gesinnung. Ist einfach so. Die Gesinnung, die bleibt halt in der, wie Petrus schreibt, in der unreinen Sünde stecken. Sie bleibt einfach. Alter Mensch. Und das ist nichts Neues. Das passiert auch heute. Das ist immer so. Bedenkt, ich habe mich einmal bekehrt, habe mein Leben neu eingerichtet und einige Entscheidungen, die habe ich tatsächlich nach Gottes Willen ausgerichtet. Ja, aber dann kam eben das Leben und dann habe ich es nicht mehr so genau genommen. Und ja, im Prinzip bin ich jetzt Chef und sage ich, was läuft. Und meine Entscheidungen, da hat mir Gott nichts hineinzusprechen. Hat er nicht. Wer so denkt, ist hier direkt von Gott angesprochen. Und ja, er spricht die christliche Gesinnung an. Wenn Petrus die wieder erwecken will, tut er das erschreckend unangenehm und laut. Denn Gottes Wort, das sie anfangs ausgerichtet hat, prallt jetzt an ihn ab. Wenn es um ihre selbstsüchtigen Gesinnungen geht, wenn es um sie geht, um ihre Sache und das, was sie wollen, dann prallt Gottes Wort schlichtweg ab. Und sie lassen da nicht nur Gottes Wort abprallen, sondern auch Gott. So einfach ist das. Und darum ist der Apostel auch hier im Brief so wiederholt lästig. Und er kommt wieder mit den alten Sachen. Ja, die müssen bereinigt werden. Und was er jetzt natürlich noch hat in diesem Brief, da gibt es offensichtlich Lehrer, die oder Kirchenfürsten, die lehren etwas Falsches, also nimm es nicht so genau. Vor denen hat der Herr Jesus Christus in Matthäus 7,5 schon gewarnt und Petrus warnt jetzt auch wieder vor diesen Lehrern. Diese Corona-Krise, die hat einiges hervorgebracht, auch Andachten von Geistlichen. Und sie haben aufgerufen, auf andere zu schauen und sich selbst vielleicht etwas zurückzunehmen. Schön. Und die Krise geht ja dann wieder vorbei und dann können wir wieder. Schön. Aber ich habe nicht einmal gehört, dass sie aufgerufen haben, sich zu Jesus Christus zu bekehren. Der kam ja nicht einmal vor. Nicht gut. Krisen und Irrlehrer gibt es immer und die alte Gesinnung, die gibt es auch immer. Und das ist nichts Neues unter der Sonne oder unter dem Himmel. Ich komme zum zweiten Punkt, was unter dem Himmel war. Er schreibt, wisst vor allem, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Leidenschaften leben und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Und Petrus sagt, dabei übersehen sie absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und Erde aus dem Wasser und inmitten der Wasser durch Gottes Wort, dass alles entstanden ist. Und dass durch dasselbe Wort auch die damalige Welt zugrunde ging. Ja, das mit den Menschen, die einen christlichen Anspruch haben, dass sie spotten, das ist nichts Altes. Das tun sie auch heute. Warum spotten sie? Petrus sagt es, warum sie spotten. Weil sie ihre unreine Gesinnung nicht aufgeben, ihre Leidenschaften ausleben wollen. Darum spotten sie natürlich über Gottes Wort. Müssen sie ja. Sie müssen ja, weil sie ihre Sache beibehalten wollen. Da muss man Gottes Wort kritisieren. Ein junger Mann sagte, an den brutalen Gott des Alten Testaments kann ich nicht glauben. Und Wissenschaftler hätten sowieso herausgefunden, dass vieles in der Bibel nicht stimmt und dass dann auch im Laufe der Jahrtausende vieles verändert wurde. Ja. Meine Frage war, was denn nicht stimmt und was verändert wurde? Ja, da konnte er nichts sagen. Und auch nicht, was das für Wissenschaftler denn gewesen wären, die das herausgefunden haben. Er sagte nur, ja, das weiß ich auch nicht, aber und ganz ehrlich, ich traue der Wissenschaft auch nicht immer, denn die irrt. Und ich frage ihn in Bezug auf die Bibel, da traust du ihn? Dann höre ich von ihm ein sanftes Murren, aber nicht mehr. Christlich scheinende Menschen bei Petrus haben offenbar ein besseres Argument, dass die Bibel nicht stimmt. Und zwar, wo bleibt die Wiederkunft des Herrn? Hat er es nicht gesagt, dass er wiederkommt? Und schnell wiederkommt? Ja, wann kommt er denn? Das ist Ihre Frage. Auf das geht Petrus im nächsten Abschnitt an und ich in der nächsten Predigt, nächsten Sonntag. Hier widerlegt Petrus aber die Ansicht, dass Gott nichts tut. Er sagt, er tut etwas. Gott hat durch sein Wort Himmel und Erde geschaffen und aus dem Wasser das Land herausgebildet. Und dann hat er allerdings die alte Welt durch die Flut gerichtet, zugrunde gerichtet und nur 8 Menschen in der Arche gerettet. Das hat Gott getan. Okay, jetzt die Spötter werden natürlich jetzt wieder lächeln. Ah ja, Sintflut. Obwohl es gibt denn doch rund um die Welt geologische Hinweise auf diese Flut und es gibt natürlich auch die in allen Kulturen die Überlieferung der Sintflut, zwar ausgeschmückt je nach eigenen Bedürfnissen, fantastisch ausgeschmückt, wie die Büchse der Pandora, die an allem schuld ist, dass die Welt unterging. Aber ja, sie ist überall vorhanden. Und die Quintessenz der Erzählungen ist das, die Menschen tun nicht recht, die Gottheit straft sie. Aber begnadigt etliche. Das ist die Quintessenz von all diesen Erzählungen von der Flut. Und Spötter, naja, wenn Sie immer noch lachen über diese Flut, heutzutage lacht man wenig oder ängstigt sich, wenn vorausgesagt wird, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre das Meer, der Meeresspiegel um 32 cm ansteigt. Da hat man denn doch Sorge und Angst. Aber man kriegt den Spott nicht weg. Auch der Herr Jesus stopft dann für sich den Spöttern ganz rational den Mund. Er sagt, wenn jemand Gottes Willen tun will, dann wird er erkennen, ob meine Lehre von Gott ist. Ja, wenn du Gottes Willen nicht tun willst, dann ist eh egal. Dann kannst du spotten. Aber du entlarvst dich selbst. Du willst Gottes Willen nicht tun. Und deswegen lässt du Gottes Wort auch nicht stehen, nicht an dich rankommen. Petrus schreibt, sie übersehen das absichtlich. Sie tun das absichtlich, wie Gott wirkt in der Welt und was er getan hat. Und sie sagen, er tut nichts mehr. Also abseits vom Spott, da frage ich mich auch manchmal, warum Gott nichts tut. Besonders bei andauerndem Elend von bestimmten Menschen, die nichts dafür können. Da frage ich mich auch tatsächlich mit viel Leid, warum Gott tust du nichts? Wenn ich nichts tun kann, dann muss ich diese Menschen in Gottes Hand befehlen und warten. Sie einfach aufgeben oder hysterisch in Aktivität verfallen, das bringt es nicht. Und ich darf sie nicht aufgeben. Es wäre einfacher für mich, sie aufzugeben. Nein, ich muss sie in Gottes Hand befehlen, und zwar immer wieder. Geduld in der Not tut Not. Denn Gott hat seinen Sohn für die Erlösten gegeben. Er hat ihn gerichtet, damit er sie nicht richten muss. Gott hat nicht zu wenig Lust oder zu wenig Liebe, dass er nichts tun würde. Er hat genug Liebe und um Jesu Christi willen auch den Willen zu helfen. Aber die Not ist lehrreich und Geduld in der Not tut tatsächlich Not. Der Herr Jesus ist, das ist das, was Gott getan hat, zum ersten Mal gekommen, elend, um Menschen aus Sünden, Verderben, Gottes Gericht zu reißen, in das alle unweigerlich kommen als Sünder. Er rettet Sünder, zu denen muss ich mich auch zählen. Und wie tut er das? Indem er getan hat, was wir sollten. Indem er unsere Schulden bei Gott auf sich genommen hat und statt uns vor Gott gerade gestanden hat. Und er tut das noch immer. Er steht für uns gerade. Das ist seine Arbeit jetzt. Für seine Erlösten steht er gerade. Er bittet für sie. Und er regiert sie auch. Er herrscht über sie. Wie? Durch sein Wort. Und wenn sie es nicht tun wollen, ja dann, das ist ihre Sache. Aber er herrscht gut durch sein Wort über sie. Und wenn sie da Fehler machen, wenn sie da sündigen, wenn sie fallen, ja, dann ist er da als der gute Fürsprecher, als der hohe Priester, der für die Sein einfach eintritt. Er gibt sie doch nicht her, er bittet für sie. Und zwar erfolgreich. Alle seine Gebete werden erhört. Gott schlägt ihm nichts ab. Und er bittet für die Sein, um sie wieder zurechtzubringen. Und er gibt ihnen dazu auch den Geist und eben wieder das Wort und die Kraft, sie zurechtzubringen. Das tut er. Also Gott tut denn doch einiges. Er ist nicht gerade sehr untätig. Also er tut viel. Bei mir hat er jedenfalls einiges zum Tun. Und was er unter dem Himmel tut, oder getan hat und tut, das ist auch für den zukünftigen Himmel. Ich komme zum dritten Punkt, was unter dem Himmel sein wird. Petrus schreibt, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, aufbewahrt für den Tag des Gerichts und das Verderben der gottlosen Menschen. Die durch den Menschen verdorbene Erde verschwand unter der Flut. Sie war Gottes Gericht. Mit der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus wird die jetzige Welt, die schön ist, auch untergehen. Aber nicht durch die Flut, sondern durch Feuer, auch der Himmel. Das hat schon Jesaja gesehen und Petrus wiederholt hier das nur. Das ist dann das letzte Gericht über Menschen, die nicht in Christus sind. Das heißt, die er nicht gerechtfertigt hat und die er jetzt nicht rechtfertigt. Also Karl Marx schrieb einmal, dass Religion Opium des Volkes sei, mit dem sie auf den Himmel vertröstet werden und eingelullt werden. Ja, da hat er schon was Wahres gesagt, jedenfalls bei manchen. Aber Petrus lullt hier gar nicht ein. Gottes Wort lullt absolut nicht ein, sondern weckt auf. Lebe jetzt entsprechend der Ordnung des Himmels, nicht nach deiner unreinen Gesinnung. Und er schreibt auch vom Gericht über die gottlosen Menschen. Gibt es die wirklich gottlose Menschen? Also jeder glaubt doch irgendwas an sowas Ähnliches wie Gott oder so. Petrus nennt hier die gottlos, die ihre Schulden selbst bezahlen müssen, die ihr eigener Herr sind, deren Lehrer und Fürsprecher der Herr Jesus nicht ist, deren Gesinnung eben die alte ist, nicht erneuert. Sie haben keinen Platz in der neuen Welt. Und der Herr Jesus kommt zum Gericht, schreibt Petrus, und zur vollkommenen Errettung der Seinen. Mit ihm kommt die neue Erde und die ist unvergänglich. Und kein Tod ist in ihr, kein Leid, keine Sünde sind in ihr. Es ist Gottes endgültige Wiederherstellung, die große Wiedergeburt, die der Herr Jesus in Matthäus 19, 28 erwähnt. Und die große Wiedergeburt, wer ist da dabei? Die jetzt auf dieser Erde wiedergeboren sind, deren Gesinnung erneuert wurde zu Jesus Christus hin. Die sind da. Drin. Schluss. Erstens, was unter dem Himmel ist, ist eine schöne Welt, die verderblich ist, aber voll mit Leid. Das Chaos wird durch die Regierung, die Gottes Dienerin ist, zwar gemildert, aber nur notdürftig. Allerdings hat der Herr Jesus in dieser Welt auch seine Kirche, sein Leib, den er fürsorglich beherrscht. Durch sein Wort. Was unter dem Himmel war, das zeigt uns, dass Gott die Welt gerichtet hat. Allerdings hat er auch gerettet darin. Er war nie untätig. Das sieht man im Großen und im Kleinen, wenn man es nicht absichtlich übersehen will. Drittens, was unter dem Himmel sein wird, das wird die neue Erde sein. Und sie wird zu sehen sein. Sie ist jetzt nicht sichtbar. Kümmern wir uns bis dahin darum, dass wir jetzt recht unter dem Himmel leben und Gottes Willen tun. Uns zum Guten, ihm zur Ehre. Amen.